Guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen da sein darf und mit euch jetzt diese Zeit gestalten, aus der Bibel ein Wort lesen, über die Liebe Gottes nachdenken. Ich freue mich sehr darauf und gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Es tut mir leid, dass ich so weit von euch weg bin. Ich komme dann mal ein bisschen näher zwischendurch. Letzthin bei uns an der Schule hat es mein Chef so gemacht, dass er einfach ans hintere Ende gegangen ist vom Saal und gesagt hat, jetzt dreht euch mal alle um. Und dann hat er plötzlich alle vor sich. Das fand ich echt ein gutes Moment, weil wir alle immer etwas weit hinten sitzen. Ich schließe mich damit ein. Geht mir auch so. Heute möchte ich über die Liebe Gottes reden. Und das ist natürlich an sich das Größte, das es überhaupt gibt. Da fühlt man sich schon so klein und trotzdem ist es so enorm mutmachend, wenn man sich mit der Liebe Gottes befasst. Und ich habe das Thema gewählt, Gottes Liebe verleiht Flügel. Und ich weiß nicht, ob wir das schon sehen, genau. Gottes Liebe verleiht Flügel. Und ich möchte, bevor ich den Bibeltext lese, noch zusammen beten. Lieber Vater, wir sind hier jetzt zusammen für eine Zeit. Wir haben dir gesungen, du bist unser Leben, du bist unser Rückenwind, du bist der, der uns das Haupt hebt, der uns wieder aufschauen lässt, der uns Kraft gibt. Danke vielmal für deine Liebe und wenn wir uns jetzt die Zeit nehmen, zusammen auch aus deinem Wort zu lesen, dann bitten wir dich um ein Verständnis, das von dir kommt, dass du durch deinen Heiligen Geist die Liebe ausgießt in unsere Herzen, die von dir kommt, nicht nur in den Kopf, sondern in unsere Herzen, dass wir erfasst werden. Nicht nur von dem, was wir hören, sondern von mir jetzt als Redner, sondern von dir. Danke vielmal für das Abendmahl, das wir zusammen feiern dürfen, für dieses Zeichen der Liebe, dass du dein Leben für uns gegeben hast, Jesus. Und danke vielmals für die Zusage, dass du bei uns bist, gerade im Abendmahl, aber jede Sekunde, jede Minute in dieser Welt. Und wir bitten dich, dass wir ganz neu erfasst werden dürfen davon. Amen. Ich habe den Text gewählt, einer der großen Texte über die Liebe Gottes. Können wir? Ja, genau. Ihr könnt das wahrscheinlich nicht alle ganz gut lesen da vorne, aber ich lese euch das mit vor. Das ist Römer 8, der Abschluss von Römer 8, einem gewaltigen Kapitel über die Erlösung, über das neue Leben, über die Kraft im Heiligen Geist. Und dann eben auch über das Leben in dieser Welt mit allen Widerständen und Nöten und Schwierigkeiten, in der Paulus dann anhebt zu einem Finale, kann man sagen, zu einem Finale über die Liebe Gottes. Und er sagt da, zu all dem, was er vorher gesagt hat, über den Heilsplan, sagt er, was bleibt uns denn jetzt zu all dem noch zu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist vom Tod auferweckt, er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder sogar Hinrichtung? Es ergeht uns wirklich so, wie in den Heiligen Schriften steht. Weil wir zu dir, Herr, gehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber mitten in all dem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, dass nichts von seiner Liebe uns trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder Himmel noch Hölle, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wow, das ist wie ein ein Schlussfinale in einem großen klassischen Stück, wo es am Schluss noch mal richtig das ganze Orchester loszieht mit den Trommeln, und wenn der Schall so langsam abklingt, die Ruhe eintritt. Und ich hoffe, dass wir etwas von dem heute mitnehmen können. Ihr habt in eurem Predigtblatt keine Gliederung. Darum wollte ich mit euch das schnell ansehen. Falls ihr das, könnt ihr es lesen einigermaßen? Ist zu schlecht, hä? Gut. Das Thema ist: Gottes Liebe verleiht Flügel. Und ich habe meine Gedanken in vier Abschnitte geteilt. Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Das erste ist eigentlich eine Annahmehaltung. Ist etwas, das ich annehmen muss. Ich nehme es zu mir. Ich nehme es an. Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Gott liebt mich grenzenlos und vorbehaltlos. Das sind die ersten beiden Verse in diesem Abschnitt 31-32. Die nächsten beiden Abschnitte reden darüber. Zweitens, Gottes Liebe befreit total. Sie lässt alle Ankläger verstummen. Hier geht es um ein Abgeben, um ein Ablegen von Anklagen, von Selbstanklagen, von Fremdanklagen, dass wir aufgrund der Liebe Gottes und für das, was Gott für uns getan hat, ablegen dürfen. Wir dürfen frei leben. Alle Anklagen verstummen. Drittens, Gottes Liebe kennt kein Halten. Er fährt dann weiter fort, was wir im Leben alles erleben. Und hier geht es einfach um ein Wahrnehmen. Wieder um ein Wahrnehmen. Gottes Liebe ist da. Sie trägt mich, egal welche Umstände ich mich gerade befinde. Und das sind schwierige Umstände, wie wir sehen werden. Und zum Schluss noch einmal, habe ich gewählt, nochmal viertens, Gottes Liebe verleiht Flügel. Ein sich einlassen, ganz neu, auf die Liebe Gottes und die Flügel benutzen, mit den Flügeln fliegen, in den Widrigkeiten, in den Umständen drin, die Kraft Gottes wahrnehmen, die Liebe Gottes wahrnehmen und durch die Liebe Gottes überwinden und durch Situationen hindurchgehen in der Freude über die Liebe Gottes. Also ein Annehmen von der Liebe Gottes, ein Ablegen von dem, was uns belastet, die Anklagen, die uns fertig machen wollen in unserem Alltag, und ein Wahrnehmen in den schwierigen Umständen, dass Gott uns liebt. Wir haben dann heute das Abendmahl hier vor uns, das ich eigentlich in den letzten Teil der Predigt mit einbauen will, weil es so deutlich von der Liebe Gottes spricht und wir uns gerade im Abendmahl auf diese Zusage immer wieder neu einlassen dürfen, indem wir das aufnehmen. Auch physisch, oder? Über den Mund aufnehmen, dass Gott uns liebt, ganzheitlich. Und das wünsche ich mir, dass wir neu erfüllt von der Liebe Gottes heute nach Hause gehen dürfen. Durch das, was uns die Bibel zusagt, durch das, was wir durch das Abendmahl auch miteinander feiern. Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Das Erste. Was gibt es Größeres als die Liebe? Ich meine, jetzt ist der Frühling ist jetzt langsam vorbei, es geht jetzt dann in den Sommer. Aber die Liebe ist das Gefühl, ich denke, wenn man in die Literatur hineinschaut, wenn man in die Medien hineinschaut, in die Lieder, in die Songs, die heute geschrieben werden, ist Liebe das große Thema, das immer und immer wieder kommt. Es ist das, was uns Kraft gibt, Leben gibt, was ganz neu stimuliert, sei das vom kleinen Kind über den Teenager, über erwachsene Menschen bis hin ins hohe Alter. Die Liebe gehört zu den ureigentlichsten Grundbedürfnissen des Menschen. Und es ist die Liebe, wenn wir geliebt sind, wenn Menschen geliebt sind, können sie zu ganz neuen Ufern aufbrechen, können sich entfalten und können wachsen und können Liebe selber weitergeben. Und wenn wir das anschauen, jetzt in Römer 8, dann, wie ich schon gesagt habe, ist Römer 8 einer der großartigsten Kapitel in dieser Richtung. Interessant ist aber, dass Paulus ja auch in einer Situation war, die nicht einfach war für ihn. Wenn wir in Kapitel 15 lesen, dann bittet er die Römer, dass sie doch für ihn beten möchten, weil er selber um sein Leben fürchtete. Er hatte große Anfeindungen. Es gab viele Menschen, vor allem relativ strenggläubige Judaisten, die ihm das Leben unglaublich schwer machen, weil er eine Freiheit im Evangelium verkündete. Er wurde verfolgt, sein Lebenswerk, überall wo er hinkam, kamen sie nach, haben Lügen über ihn verbreitet, haben versucht, seine Predigt, sein Werk zunichte zu machen. Und sie haben ihm sogar gedroht. Sie haben ihm gedroht und gesagt, du lebst nicht mehr lange. Und so bittet Paulus am Ende dieses Briefes und sagt, bitte betet für mich, ich fürchte um mein Leben, dass Gott mir begegnet. Und in dem Sinn kann man diesen Abschnitt auch verstehen, dass Paulus nicht nur uns das schreibt, sondern er schreibt es auch sich selber. Es ist wie eine Eigenreflexion, wo er dem nachgeht und sagt, ja, wie ist denn jetzt das mit der Liebe Gottes? Wenn Gott für mich ist, was kann dann gegen mich sein? Jetzt richtig praktisch in meinem Leben. Ich habe mit meiner Angst zu tun. Ich habe Dinge, die mich beschäftigen. Ich habe Dinge, die mir Sorge machen. Es ist vielleicht eine Last, die ich gar nicht weiß, wie ich sie ablegen soll. Aber da ich das jetzt nun alles weiß, dass Gott für mich ist, wie kann ich da leben? Paulus hatte ja den Römerbrief begonnen eigentlich mit einer umgekehrten Feststellung. Wer den Römerbrief kennt, der weiß, dass Paulus am Anfang darüber redet und sagt, Gott ist gegen uns, weil alle Menschen gesündigt haben und nicht vor ihm bestehen können. Und Paulus zeigt das auf in den ersten Kapiteln und sagt, keiner ist gerecht, niemand kann vor Gott bestehen. Selbst in der Natur, wo wir alle Gott sehen müssten, haben wir Gott nicht Ehre gegeben. Und das Gewissen, das uns anklagt, unsere eigene Schuld, keiner kann von Gott bestehen. Aber dann kommt eben in Kapitel 3 das Überraschende, dass Paulus sagt, aber jetzt hat Gott das Großartige getan, dass er nicht gehandelt hat nach all dem, was eigentlich hätte sein müssen. Er hat da sein Recht nicht auf uns angewendet, sondern er hat sein Recht auf sich selber angewendet und hat sich selber für uns eingesetzt. Er hat die Strafe, die Schuld, die er getragen, die wir hätten tragen müssen, hat er auf seinen Sohn gelegt. Jesus war bereit einzustehen und die Last und die Schuld zu übernehmen, die uns eigentlich gehört, die wir verdienen. Da hinein ist Jesus gekommen. Seine Liebe zeigt sich darin, dass er für uns sein Leben gegeben hat. Und ich denke, dass dieses für uns in unserem Leben ja genau eine Frage ist, die immer wieder umkämpft ist. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, bei mir ist das immer wieder umkämpft. Dass Situationen mich überrollen oder Zustände, dass ich mal in der Nacht aufwache und mich Sorgen überrollen und ich frage, ja, ist jetzt Gott überhaupt für mich? Warum das alles? Ich will jetzt nicht klagen, ich kenne Menschen, die wesentlich mehr Lasten tragen wie ich, aber mir geht es so. Und diese Frage ist eine reale Frage in den Widrigkeiten, in den Problemen, in den Schwierigkeiten, in den Herausforderungen dieser Welt, dass die Frage kommt, ist Gott wirklich für mich? Oder ist er nicht doch irgendwie gegen mich in dem, was ich jetzt gerade erlebe? Und Paulus sagt ein ganz klares, deutliches, Gott ist für uns. Gott ist für dich, er ist für mich. Und dieses für mich wollen wir annehmen. Und wir haben allen Grund, es anzunehmen, weil Jesus sein Leben gegeben hat für uns. Das ist die zentrale Realität. Und Paulus geht weiter und sagt, jetzt überlegt mal, wenn er sein Liebstes, seinen eigenen Sohn, bereit war zu geben. Und wenn Jesus selber bereit war, sein eigenes Leben zu lassen, Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich lasse es freiwillig. Es ist meine Liebe zu euch, ich lasse es. Wenn Gott sein Liebstes gibt, wenn Jesus sein eigenes Leben gibt, sagt Paulus hier, dann wird er uns nichts vorenthalten, was wir nötig haben. in unserem Leben. Wir können vorwärts gehen im Wissen, Gott ist ganz auf unserer Seite, wenn wir unser Leben mit ihm teilen. Das ist natürlich die ganz klare Voraussetzung, die Paulus im Römerbrief zeigt. Um vom Tod ins Leben zu kommen, dürfen wir das Angebot Jesu annehmen. Die Liebe, die Gott uns offeriert, und wir dürfen das Leben, das er uns gibt, annehmen und seine Kinder werden. Das ist das, was das Evangelium ausmacht und das Frohe. Wir machen einen Wechsel, einen Tausch. Jesus hat die Last übernommen. Ich nehme das an. All das, was mich von Gott trennt, das ich gar nicht bereinigen kann, hat Gott übernommen. Und ich darf leben. Und in diesem Kampf drin dürfen wir uns zurufen, Gottes Liebe ist vorbehaltlos und grenzenlos. Gott sagt, ich bin für dich. Gott ist für mich. Und das liegt nun eben wirklich nicht auf unserer Grundlage. Das hat nichts damit zu tun, was wir tun können oder nicht tun können. Es hat alleine damit zu tun, dass Gott in seiner Kraft all das getan hat, was notwendig war, nämlich die ganze Last der Sünde, die Schuld, alle unsere Verfehlungen hat er auf uns genommen. Damit werden wir heute nochmal abschließen im Abendmahl, wo es heißt, alle unsere Verfehlungen hat er auf ihn gelegt und er hat alles getragen. Alles. Alles. Ein Lied sagt, nicht eine Teilschuld, sondern die ganze Schuld hat er getragen. Nicht nur die gestrige, auch die morgige. Er hat sie getragen. Und das wollen wir mitnehmen. Wenn wir das jetzt wissen, dann wissen wir das mit dem Kopf. Jetzt dürfen wir darum beten. Und wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn wir miteinander im Gebet sind, dann ist das eine Gelegenheit, dass diese Tatsachen eben von unserem Kopf auch ins Herz kommen. Paulus sagt das an die Epheser. Er sagt, es ist nicht, ich kann euch das nicht beibringen, sondern Gott muss das selber tun, dass ihr anfängt, die Größe der Liebe Gottes zu verstehen in ihrer Dimension, in ihrer Weite, in ihrer Höhe. Bitten wir darum, dass Gott uns diese Größe zeigt. Die Bibel sagt uns, rechtlich gesehen, keine Frage. Von Gottes Liebe her gesehen, von dem, was er sagt, keine Frage, Gott liebt dich. Sie gilt, meine Liebe, sagt Gott, gilt dir uneingeschränkt. Eine zweite Frage, die sich für mich daraus heraus ergeben hat, ist, gut, wie sicher ist mir dann seine Zuneigung? Ja, die ist da. Wie sicher ist sie mir? Ich nehme sie an. Muss ich nicht darum buhlen? Wie geht es? Wie liebt er mich, wenn ich versage? Wenn ich falle? Wenn ich gegen ihn handle? Wenn ich nicht kann? Wenn ich blind bin? Und ich denke, das ist eine Frage, die menschlicherweise auch immer wieder kommt. Dass wenn wir fallen, dass dann Anklagen kommen und wir uns anklagen. Und hier möchte ich zum zweiten Punkt kommen, wo es heißt, Gottes Liebe befreit uns total. Nachdem wir eine totale Zusage haben, dass Gott uns angenommen hat und für uns ist, gibt er auch uns eine Zusage und sagt, und jetzt mit allen Anschuldigungen, seien das Selbstanschuldigungen, ich kenne das gut, Selbstanschuldigungen. Ich sage, ich gehe noch darauf ein. Und trotzdem dürfen wir hier von Gottes Wort aus sagen, Rechtfertigungen sind komplett zwecklos. Auch Selbstrechtfertigungen, sie sind sogar unnötig. Sie sind total unnötig vor Gott. Anschuldigungen sind haltlos, sagt Paulus, weil Gott selbst, Gott selbst freispricht. Nochmal schnell zum Bibeltext gehen. Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht frei. Wer kann sie verurteilen? Kann ich mich verurteilen? Kannst du mich verurteilen? Kann ich dich verurteilen? Kannst du dich verurteilen? Können andere dich verurteilen? Ja, die Worte kommen. Die Worte kommen sogar von mir selber, in mir drin, gegen mich selber. Was ist jetzt aber die Lösung? Die Lösung ist nicht Rechtfertigung. Die Lösung ist nicht Selbstrechtfertigung. Die Bibel sagt, die Lösung ist da, wo Schuld entsteht, ist, dass wir bekennen. Dass wir dazu stehen, es vor Gott bringen und bekennen und er uns vergibt. Es heißt, wenn wir bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt. Wenn uns also berechtigte Schuld trifft, dann dürfen wir bekennen. Damit aber ist noch nicht getan, dass die Anschuldigungen weg sind. Und die Anklagen, die bleiben, die dürfen wir ablegen vor Gott, aufgrund von dem, was Jesus für uns getan hat. Versagen und Fehler führen zu neuen Anklagen und Scham. Und jeder von uns hat ja da seine Schlagseiten. Also ich wenigstens. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich vermute auch. Und ich denke, es ist gut, wenn wir in den engeren Gemeinschaften, in unseren Zellen, auch in unseren Ehen, auch in unseren Gebetstreffen, in unseren Gruppen, da wo wir Vertraute haben, auch uns einander mehr öffnen können und diese Dinge Gott auch bringen können, um sie gemeinsam abzulegen. Wir haben alle unsere Schlagseiten und unsere Kämpfe. Manche haben Mühe mit der Wahrheit, sie neigen leicht zum Verheimlichen oder greifen schnell zu einer Lüge. Andere sind stolz, sie stellen sich gerne in den Mittelpunkt und übergehen andere. Andere sind unsensibel und verachtend und wenn man sich das wieder bewusst wird, dann kommen viele schlechte Gedanken. Andere machen sich ständig Sorgen. Die Bibel sagt, mach dir keine Sorgen. Warum machst du dir Sorgen? Warum mache ich mir Sorgen? Warum bin ich so? Und schon kommt eine Stimme. Andere sind sehr schnell unzufrieden. Andere sind geizig, ängstlich, machtgierig, kontrollierend, jähzornig. Man könnte weiter fortfahren. Eifersüchtig, verletzend. Manche trinken leicht zu viel, schlucken zu viele Tabletten, schauen zu viel fern, essen zu viel Süßes oder essen allgemein zu viel, sehen sich unsaubere Bilder und Filme an, leiden unter Kauflust, ziehen sich zurück, meiden andere. Man könnte unzählig, kann man hier fortfahren und da gibt es keine Wertung. In der Bibel gibt es keine Wertung von hoch nach tief. Wir sind alle in unserer menschlichen Natur, in der wir leben, in dem unser neues Leben Wohnung genommen hat. Und da leben wir in Auseinandersetzungen. Und in diesen Auseinandersetzungen, sagt uns die Bibel, dürfen wir von der Vergebung leben. Und wenn wir Vergebung in Anspruch genommen haben, dann gibt es nichts mehr. Es gibt keine Anklage. Es gibt keine Anklage. Und selbst Anklagen, die uns zermürben, dürfen wir in Berufung auf Gott und sein Wort ablegen. Wir dürfen sie ablegen. Es ist nicht damit getan, damit wir büßen über eine lange Zeit mit Schuldgefühlen, die Gott uns vergeben hat. Wir dürfen sie ablegen, weil sie uns lähmen. Und wir dürfen Anklagen, die von außen kommen, dürfen wir abgeben. Anklagen kommen. Wir kennen das alle, sei das an der Arbeit, in der Familie, wo man auch immer in engeren Gemeinschaften zusammenlebt. Zu sich selber. Paulus setzt da radikal an und sagt, Gottes Vergebung ist umfassend für heute und morgen. Seine Liebe setzt uns ganz frei. Er vergibt ganz. Er sagt, das ist alles Realität, aber du darfst leben. Du darfst frei leben. Gott ist all dem begegnet und er hat einen lückenlosen Vertrag geschlossen. Nicht einen mit noch viel Kleingedruckten. Unten drin, wo wir dann nachher merken, das war doch nicht so gemeint. Nein, ein ganz klarer Vertrag, alles habe ich übernommen. Keine Verurteilung, sondern Freispruch. Gott liebt dich. Er sieht dich und sagt, gib mir deine Hand, steh auf, ich habe für dich bezahlt. Mach weiter und werde mir ähnlicher. Verändere dich, du darfst dich verändern. Aufgrund von meiner Liebe. Gottes Liebe verleiht Flügel, indem sie die Ankläger verstummen lässt und entkräftet. Bei ihm können wir unser Herz zur Ruhe bringen. Ich fand das toll. Der Heilige Geist wohnt in uns und wenn sich unser Herz uns verklagt, dann sagt die Bibel, dann können wir unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen, denn Gott ist größer als unser Herz. Ist das nicht eine wunderbare Aussage? Wir kämpfen manchmal mit unseren inneren Stimmen. Und jetzt sagt Gott, ich bin aber größer als dein Herz. Durch meine Liebe, durch meine Zusagen, durch meine Gegenwart, durch den Heiligen Geist, kannst du dein Herz zur Ruhe bringen. Durch die Zusage Gottes, dir ist vergeben. Du kannst weitergehen, du darfst dich verändern. Ich finde das so eindeutig. Es heißt, dass der Heilige Geist uns als intimer Begleiter gegeben ist, der auch als Anwalt auftritt und uns auf Falsches hinweist. Er spricht das Falsche an. Aber wenn wir es bekennen und Vergebung empfangen, dann ist er der Anwalt für Freispruch. Dann spricht er uns frei. Zusammen mit Jesus Christus, von dem wir hören, dass er uns selber vor Gott vertritt und alle Anklage abwehrt. Ich möchte das, was ich bisher gesagt habe, an einem kurzen Begegnung Jesu verdeutlichen, die mir selber persönlich immer wieder sehr viel Eindruck macht. Johannes 8, Vers 1 bis 11 erzählt Jesus eine Geschichte von den Pharisäern und einer Ehebrecherin, die sie zu Jesus zerren. Das ist also eine Situation, wir haben Jesus, wir haben Ankläger und wir haben eine Person, die beschuldigt ist. Sie kann sich nicht verteidigen, sie hat auch gar keine Argumente. Denn in ihrem Fall sind Selbstrechtfertigungen zwecklos. Sie wurde in flagranti auf frischer Tat ertappt. Also gar nichts, dass sie irgendwie zu ihrer Entlastung gesagt werden könnte. Die Ankläger, die dort auftreten, sind höchst aggressiv. Es geht um Recht, sagen sie. Die Frage ist nur, um welches Recht? Eigentlich geht es um ihr eigenes Recht, um Selbstgerechtigkeit. Diese Frau ist schlecht und das macht sie ja dann ein bisschen besser. Oder zumindest ein bisschen. Und gleichzeitig wird klar, sie wollen Jesus vernichten. Er, der das Erbarmen über das Gesetz stellt, die Liebe als die Erfüllung des Gesetzes predigt, ihn wollen sie vernichten. Wir haben also eine Situation, wo Jesus persönlich angegriffen da auf der Plattform steht und all diese Ankläger, die auf ihn zukommen. Was macht er? Wir können uns die Situation mal ein bisschen vor Augen stellen. Das Interessante ist, Jesus geht es nicht um sich. Er verteidigt nicht sich in der Situation. Er war zwar direkt angeklagt, auch. Die Frau war angeklagt sowieso. Die Ankläger haben eine Agenda und gebrauchen diese Frau als eine Art Gebrauchsgegenstand, um Jesus zu Fall zu bringen. Das Erstaunliche in der Situation ist, obwohl da eine Ankläger-Klägersituation da ist, ist Jesus erfüllt von Liebe. Ich glaube, wenn man diesen Text liest, dann ist man erstaunt, dass in dieser aggressiven Situation Jesus diese Frau sieht. Er sieht sie. Wenn man das liest, spürt man das. Er sieht diese Person. Und er liebt sie. Für sie ist er nicht einfach ein Gegenstand, der jetzt da ist, das abgehandelt werden muss. Sondern er sieht diese Frau. Er sieht sie als Person. Und er stellt sich zu ihr. Und lenkt von ihr ab. Es ist diese Stelle, wo es heißt, dass er etwas auf den Boden geschrieben hat. Viele haben gerätselt, was hat er dort auf dem Boden geschrieben? Ich weiß es auch nicht, niemand weiß es, weil die Bibel sagt es uns nicht. Aber darin hat er von der Anklage abgelenkt. Er ist mitten als Person aufgetreten und hat etwas geschrieben. Ich persönlich glaube, dass er etwas auf dem Boden geschrieben hat, zwischen die Ankläger und die Frau. Er hat etwas dahin geschrieben. Sie haben es nicht verstanden, vielleicht. Wir wissen es nicht, das ist nur meine Fantasie, mein Eindruck. Vielleicht hat er so geschrieben, dass es von der Frau und seiner Seite aus zu lesen war. Über Kopf, oder? Das heißt, für die Ankläger war das gar nicht so einfach zu lesen. Kann sein, wir wissen es nicht. Aber er stellt sich auf ihre Seite und begegnet den Anklägern. Er entkräftet die Ankläger mit wenigen Worten und bleibt mit der Frau allein. Dort bleibt er allein. Er und die Frau. Und was sagt er zu ihr? Frau, ich verurteile dich nicht. Geh. Was sagt er zu ihr? Was sagt er zu ihr? Geh. Wer weiß das? Ja, sündige nicht mehr. Also das heißt, er sagt, ich verurteile dich nicht. Aber in meinem Wort gebe ich dir Kraft zu gehen und dein Leben zu verändern. Du kannst dein Leben verändern. Geh. Geh. Da war alles, das war so gegen die Kultur und gegen das Gebräuchliche, die gebräuchliche Religiosität. Jesus kann das. Ich weiß nicht, was er hineingeschrieben hat. Vielleicht seine Vollmacht. Er gibt sein Leben. Er wusste, er gibt sein Leben für diese Frau. Er stellt das da hinein und sagt, ihr, die ihr keine Schuld habt, werft den ersten Stein. Und sie alle gehen. Und er sagt, ich verurteile dich nicht, geh. Ich wünsche mir, dass wir ganz neu durch den Heiligen Geist diesen Ruf Jesu hören in unser Leben hinein. Ich verurteile dich nicht. Ich habe nämlich alle Schuld auf mich genommen. Ich verurteile dich nicht, geh. Verändere dein Leben. Und zwar ein verändere dein Leben, das geht im Aufstehen und Wiederfallen. Wir machen alle Fehler, wenn jemand Fahrrad fahren lernt, die Kinder, dann erlebt man das so richtig gut mit, das geht mal auf und dann fällt man wieder, dann geht's wieder hoch und runter. Aber die Befreiung in der Zusage Jesu ist, dir ist vergeben. Du darfst aufstehen und darfst dein Leben gestalten. Ich bin bei dir und ich leite dich. Gottes Liebe setzt ganz frei und befähigt, das Gute zu wählen. Gottes Liebe, die letzten beiden Punkte, die möchte ich zusammennehmen. Gottes Liebe kennt kein Halten. Was sich jetzt dem entgegentürmt, und der ist Paulus ja auch nicht blind, sind all die Lebensumstände, die unseren Blick auf die Liebe Gottes komplett nehmen können. Es gibt kein Geheimrezept oder wie man das überwinden kann, ein schnelles, sondern es ist ein Erleben, ein Überwinden, ein Durchdringen. Paulus spricht von Bedrängnissen von außen, von Beengung, von Angst von innen, von Verfolgung, Hunger. Er beschreibt alles Bereiche, die er selber schon erlebt hat, außer das Letzte, nämlich den Tod. Er war noch nie so dran, dass er natürlich gestorben ist, sonst würde er ja nicht schreiben. Das steht immer noch aus. Aber selbst der Tod, der als Feind da ist, kann uns von der Liebe Gottes nicht trennen. Tatsache ist, dass die größten Lieder, ich glaube auch die größten Psalmen vielleicht, in der Not geschrieben wurden. Also in Umständen, in denen man eigentlich am Boden ist, oft keine Zukunft mehr hat, haben Menschen erlebt, habe ich erlebt, wie wir die Gegenwart Gottes erleben und seine Liebe und er uns aufhilft. Und die größten Lieder aus solchen Situationen entstehen. Eines dieser Lieder, das mich immer beeindruckt hat, ist das Lied, das ich leider nur auf Englisch gefunden habe. The love of God is greater far, heißt das Lied. Und es beschreibt die Liebe Gottes, wo er sagt, Zunge oder auch Schreibstift können die Liebe Gottes nie umfassend beschreiben. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure the saints and angels' song. Das Lied geht weiter und das Spannende ist eigentlich, das wurde 1917, 18 geschrieben. Und die dritte Strophe, können wir die mal sehen, die diesem Lied beigefügt wurde, die stammt nicht vom Komponisten und Liederschreiber. Diese Strophe hat er übernommen. Und zwar hat man diese Strophe in einer Nervenklinik gefunden, also in einem oder für psychisch Schwerkranke. Als man in einer Zelle einen Mann abgeholt hat, der dort gestorben ist, hat man ihn von seinem Bett genommen und dann hat man hinten an der Wand eingekritzelt in diese Zellenwand, hat man diese Worte gefunden. Und diese Worte, der Mann, der dieses Lied geschrieben hat, war von diesen Worten so bewegt, dass er die mit in das Lied aufnehmen wollte. Und der hat geschrieben dort an die Wand, könnten wir mit Tinte, also das ganze Meer mit Tinte füllen. Und wäre der ganze Himmel ein Riesenpergament, wäre jedes Schilfrohr und jeder Stab auf dieser Erde ein Füllfederhalter oder ein Schreibstift. Und jeder Mensch auf dieser Erde ein Schriftsteller, der schreibt. Nun, über die Liebe Gottes zu schreiben, sie zu beschreiben auf diesem Riesenpergament, würde uns die Tinte ausgehen. Das heißt, der Ozean würde nicht genug Tinte liefern und die Schriftrolle, der Horizont, gäbe es nicht genug Platz, um über die Liebe Gottes zu schreiben. Kannst du mir ganz kurz die Musik einblenden, das Musikvideo? Hören wir uns mal schnell rein, einfach in diese Strophe. The Love of God. Mich hat das bewegt, einfach wieder neu zu sehen, selbst in den widrigsten Umständen ist Gottes Liebe gegenwärtig und kann einen Mann erfassen, dass er zu solchen Worten fähig ist und über Gottes Liebe schreibt und einfach in seiner Dankbarkeit überquillt und diese Worte selbst in einer solchen Zelle an die Wand kritzelt, damit er es nicht vergisst, wenn er klare Momente hat. Paulus ist Realist und er zeigt die Schwierigkeiten auf, aber er sagt, Gottes Liebe ist da. Sie ist da und sie trägt uns durch und mit ihr dürfen wir mehr als Überwinder werden. In Vers 37 steht dieses Wort mehr als Überwinder und das Wort, das möchte ich uns noch mitgeben, damit wir es mit in den Alltag nehmen. Das ist eine Riesenverheißung. Mehr als Überwinder. Das ist eine ganz interessante Wortkonstellation, wenn man die im Griechischen anschaut, dann steht da das Wort Nike, also es heißt eigentlich Nicea, das war eine Ortschaft und heißt die Siegreiche. Nizä war auch die Siegesgöttin der Griechen. Und das Wort heißt eigentlich Siegen, überwinden. Und Paulus hat da eine ziemlich eigene Wortkreation gemacht, indem er das nochmal verdoppelt und sagt, mehr als Überwinder. Ich weiß nicht, wie man mehr als überwinden kann. Wenn man überwindet, überwindet man. Aber er will eben sagen, das ist unglaublich. Die Kraft, die von Gottes Liebe kommt, die kann man nicht verstehen. Das ist mehr als ein Überwinden. Weil es vielleicht auch nicht aus uns alleine kommt. Und er braucht dort dieses Wort Hyper, kann man sagen. Also, und das heißt über, noch über die Massen mehr, überwinden. Jetzt, Nike, ist interessant, dass der Sportmarkenhersteller Nike, der beruft sich auf das gleiche Wort, das ist das gleiche Wort, überwinden, der Sieger. Der Sieger, also wenn wir Nike oder Nike, wie er in den USA sagt, oder? Tragen, dann will der Sporthersteller sagen, ich gebe euch das Equipment, oder, zu gewinnen, zu überwinden. Und die neueste oder eine der neuesten Schuhserien nennt Nike sogar Hyper, okay? Hyper Nike. Also eigentlich genau das Wort, das hier in diesem Text steht. Hyper Nike. Über die Maßen mehr siegreich, darüber hinaus. Und mir hat das geholfen, ab und zu in meinem Alltag auch wieder mal dran zu denken, wenn man eine Nike-Reklame sieht oder selber vielleicht so ein Teil besitzt, dass man anzieht zu sagen, jawohl, siegreich. Es geht jetzt darum, dass Gott mit seiner Liebe in unserem Leben etwas bewegt, nicht trotz all der Schwierigkeiten, sondern in all diesen Lebenssituationen drin. Wenn ich mit Nike in einen Kampf einsteige, dann will ich nicht den Kampf ausweichen, sondern ich will den Kampf gewinnen. Ich will durch das Spiel hindurch und ich will gewinnen. Und Paulus sagt jetzt, die Liebe Gottes, wenn wir von ihr erfasst sind und wenn wir nicht erfasst sind, ist sie trotzdem da. Sie trägt uns hindurch. Und sie wird uns am Ende als über die Maßen siegreiche stehen lassen, ob wir das verstehen oder nicht. Und das ist das, was Gottes Liebe in unserem Leben vermag. Und diese Kraft möchten wir mitnehmen und uns neu beflügeln lassen. Sie ist da, uneingeschränkt. Sie bereinigt uns und befreit uns vor allen Anklagen und all das, was uns selber hindern will, und weil wir uns selber anklagen oder andere uns anklagen. Wir dürfen frei in der Vergebung leben und die Zusprache Gottes in Anspruch nehmen, verändere dich. Ich darf anders werden und leben. Und ich darf Widerstände überwinden. Ihr könnt selber mal in den letzten Versen die Paare anschauen, die Paulus dort aufzählt. Darauf möchte ich jetzt nicht mehr eingehen, sondern miteinander ins Abendmahl einsteigen und uns da Gottes Liebe zuwenden. Aber in diesem Schlussabschnitt beschreibt Paulus gegensätzliche Paare, Leben und Tod, Engel und Mächte, also gute Mächte, schlechte Mächte. Ganze Lebensräume, in denen unser Leben stattfindet und alle unsere Herausforderungen. Und er sagt, nichts gibt es da, das uns von der Gottesliebe trennen kann. Sie ist da, sie bringt uns durch. Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Es gibt Menschen, die sind so in der Gegenwart verfangen, dass sie nicht in die Zukunft denken. Es gibt Menschen, die haben so Angst vor der Zukunft, dass sie in der Gegenwart kaum leben können. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Gottes Liebe ist da. Höhe und Tiefe. Gottes Liebe ist da. So dürfen wir miteinander ins Abendmahl übergehen. Und ich möchte bitten, diejenigen, die mir helfen mit dem Abendmahl, dass ihr nach vorne kommt. Nikolas, kannst du mir von Abendmahl, von der PowerPoint 1 das erste Bild geben mit dem Text, wenn man ihn lesen kann? Wahrscheinlich ist er wieder. Wir möchten jetzt eine Zeit gestalten, noch, indem wir das Abendmahl zusammen einnehmen, an der wir uns natürlich der Zusage Gottes freuen dürfen, uns aber bewusst auch Zeit nehmen wollen und diese Liebe Gottes für uns persönlich auch im Abendmahl ganz neu anzunehmen. Wir können für uns selber die Bereiche durchgehen und sagen, Vater, ich brauche diese Zusage neu, du liebst mich vorbehaltslos, ich will das annehmen. Danke für deine Zusage, du hast dein Leben gegeben, Jesus, ich will es aufnehmen. Oder es können Schuldzuweisungen sein, seien das eigene Schuldzuweisungen oder Dinge, die mich belasten in meinem Leben oder Dinge, wo andere mir das Leben schwer machen. Es kann eine Zeit sein, wo du das ganz bewusst auch vor Gott bringen kannst und sagen kannst, ja, das stimmt. Du bist größer. Ich will das abgeben. Du kannst mich verändern. Du hast mich freigesprochen. Ich brauche diese Schuld nicht auf mich zu laden. Ich brauche mich auch nicht selbst zu rechtfertigen. Und wir dürfen ganz neu Gottes Hand ergreifen und sagen, super, Hyper Nike, oder? Ja, ich will mit dir durchgehen. Deine Liebe gibt mir Kraft. Deine Liebe gibt mir die Freude. Deine Liebe, deine Hand zieht mich. Deine Flügel tragen mich. In Jesaja 53 heißt es, mal sehen, ob ich das lesen kann, alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab, wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet worden. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir werden jetzt miteinander das Abendmahl nehmen. Es wird wie normalerweise verteilt. Wir werden während der Zeit ein paar Bilder einblenden, die euch einfach mitnehmen sollen in Gedanken, wenn ihr es überhaupt lesen könnt. Wenn nicht, dann geht in euren eigenen Gedanken einfach der Liebe Gottes nach und was Gott euch in diese Zeit hineingibt. Kannst du die andere PowerPoint einblenden, dann gehen wir die durch. Und mit etwas Hintergrundmusik. Jesus hat sein eigenes Leben gegeben und er hat seinen Leib zerbrochen für uns. Und er hat sich danach gesehnt, das Abendmahl zu feiern und sehnt sich heute, das Abendmahl zu feiern, indem er uns symbolisch von diesem Brot gibt. Als sein Leib will er sagen, du kannst leben, weil ich lebe, weil ich mein Leben gegeben habe und ich dir Leben gebe. Jesus nahm das Brot und dankte und brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern.
Sohn zu uns gegeben, er ist für uns gestorben. Jesus, wir danken dir so sehr für deine Liebe, für was du für uns getan hast, dass wir das heute in Erinnerung machen können. Danke, in Jesus' Namen.